Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
01:30. Landstraße. Fahrtrichtung Osten. Kein Gegenverkehr. Leere Dörfer, als gäbe es eine Ausgangssperre. Ich streichle das Lenkrad. Das Leder der Handschuhe knirscht leise. Mein Fahrgast diktiert das Reiseziel. Im Kopf fahre ich, wohin ich will.
Und wir fahren wieder nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb, wo heute unter anderem auch Tom Kummer las. Jonathan Ive fährt auch weg aus Cupertino. Über 2 Jahrzehnte war er Chefdesigner bei Apple, hat den Apple-Produkten einen unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Jetzt will er eigene Wege gehen. Ein Blick hier bei Fazit auf seine gestalterische Leistung. Dann schauen wir nach New York in den Stadtteil Greenwich, wo vor genau 50 Jahren die Stonewall Riots stattfanden. Ein Befreiungsschlag für die Homo-Szene damals. Die Villa Massimo und ihr Direktor Joachim Blüher, das ist ab heute Geschichte, ein Bilanzgespräch mit dem Mann, den manche auch als Sonnenkönig bezeichnet haben. Mit dem Riesenerfolg der Firma Apple, von dem in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel die Rede ist, mit diesem Erfolg ist nicht nur der Name Steve Jobs verbunden, sondern auch der eines Designers, der die Geschicke wesentlich mitbestimmte, Jonathan Ive. Ab 1992 arbeitete er für Apple. Ab 1997, als Steve Jobs zur Firma zurückkehrte, war er Chefdesigner. Ohne ihn hätte es vielleicht das iBook, den iPod, das iPhone gegeben. Aber wer weiß, ob diese Geräte zu Kultobjekten geworden und schon jetzt in den Designsammlungen großer Museen gelandet wären. Inzwischen ist Ive 52 Jahre und er wird, wie heute bekannt wurde, Apple verlassen, seine eigene Firma gründen. Peter Seetz ist am Telefon, Designberater, Hochschullehrer und Gründer des Red Dot Design Awards. Guten Abend, Herr Seetz.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ja, was würden Sie sagen, ist die große Leistung von Johnny Ive?
Ich denke, dass er es geschafft hat, Apple eine eigene Designsprache zu verleihen und eine durchgängige Linie zu formen, die eine wahnsinnige Prägnanz der Produkte hervorgerufen hat und die damit einen vollkommen neuen Standard in der digitalen Welt geschaffen hat.
Wenn wir mal an den ersten iMac denken, das war dieser bunte, kugelförmige Bildschirm mit integriertem Rechner, rettete Apple vor dem Untergang. Dem Unternehmen ging es damals ja nicht so gut. Heute muss man ja fast schmunzeln, wenn man das sieht. Also das setzte man komplett auf Risiko, oder?
Ja, ich unterscheide immer zwischen zwei Varianten in der Designstrategie, zwischen Designstärke und Designkontinuität. Designstärke erzeugt man durch unerwartete Innovationen im Design und Kontinuität wird geschaffen durch eine durchgängige Designsprache. In der Situation, in der sich Apple damals befand, brauchte man Designstärke und man musste die Branche revolutionieren. Und bis dahin waren ja im Grunde genommen alle Rechner graue Mäuse. Und als dann diese kugelförmigen, bunten Exemplare auf den Markt kamen, war das natürlich eine Revolution und ein echter Durchbruch. Und man setzte damit gerade über das Design einen neuen Standard in dieser eckigen und grauen Welt. Und das Interessante war, dass diese Rechner von Apple damals gar nicht stärker waren als alle anderen. Also technisch waren die nicht irgendwie besser. Aber das Design, das hat eine eigene Sprache gesprochen und hat damit die Aufmerksamkeit der Massen erzielt.
Und wenn man über Apple und Design redet, dann kommt ja eigentlich immer ein Satz und der heißt dann Form follows Function. Aber das trifft doch auf diese kugelige Form überhaupt nicht zu, oder? Welcher Funktion folgte denn die Kugelform?
Form follows Emotion. Das hat einzelne deutscher Designer, Hartmut Esslinger, geprägt mit der Firma Frog Design.
Der hat den auch ersten mal für Apple gearbeitet.
Genau, der hat den ersten Mac gemacht und war ein sehr guter Vertrauter von Steve Jobs. Und Esslinger war immer jemand, der gegen Form Follows Function operiert hat und er das Thema Emotionen ins Spiel gebracht hat. Und genau das spielte auch bei diesem ersten Computer eine entscheidende Rolle.
Und dann kamen die iPods, was ja so eine Adelung des MP3-Players war, ziemlich teuer, edel in der Anmutung. Und dann dieser ganz große Durchbruch, der Apple, glaube ich, auch dann zum wertvollsten Unternehmen der Welt machte, das war das iPhone.
Ja.
Das war 2007.
Is a revolutionary mobile phone. And we are calling it iPhone. So. Internet communicator, an iPod and a phone.
Es war also ein Telefon mit Touchscreen, Musikabspielgerät und Internetzugang und Apps, alles in einem. Welchen Anteil hatte Jonathan Ives Design am Erfolg des ersten iPhones?
Der war unermesslich groß, und zwar, weil es Jonathan Ive gelungen war, ein neues Produkt zu gestalten, was wirklich ganz einfach zu gebrauchen war. Wenn Sie sich erinnern an die anderen Smartphones, die es damals gab, die Blackberries und so weiter, die waren ja in der Bedienung ungeheuer schwer. Man hat ja dann sogar später mal von einem Blackberry-Daumen gesprochen, weil man die Finger so komisch halten musste, um überhaupt was reintippen zu können. Und das war auf einmal, von einem Tag zum anderen, wurde dieses Problem durch das iPhone gelöst. Und jeder fühlte sich mit diesem Gerät sofort vertraut.
Es hat Spaß gemacht. Haben Sie auch eins gehabt?
Natürlich. Also das war das erste Smartphone, was ich mir angeschafft habe. Ich hatte nie ein BlackBerry oder irgendein anderes Smartphone. Aber als das iPhone rauskam, habe auch ich begriffen, damit kann ich umgehen.
Es gibt immer diese Bezüge zurück zu Dieter Rams von Jonathan Ive. Das ist auch, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis. Dazu hat er sich selbst bekannt, dass er für dieses iPhone unter anderem auch sich orientiert hat an einem Taschenrechner, den Dieter Rams für Braun entwickelt hat.
Genau, also die Oberfläche auf dem iPhone ähnelt bis heute eigentlich diesem legendären Taschenrechner von Braun, der ja auch durch seine Einfachheit, Übersichtlichkeit, durch die großen Tasten, die da drauf angebracht sind, sehr leicht bedienbar war. Und ich glaube, das zeichnet Apple insbesondere aus. Es ist fast ein deutsches Design, denn die Deutschen haben sich immer auf den Gebrauch orientiert von Produkten. Und das tat Jonathan Ive auch. Und da war er gut beraten, dass er sich dann in der Schlichtheit der Gestaltung an Braun orientiert hat und an Dieter Rams.
Herr Seetz, jetzt müssen wir aber noch mal über diese Nachricht von heute sprechen. Hat es Sie überrascht? Bahnte sich das an, dass Johnny Ive geht?
Ja, für mich schon. Also ich habe schon darüber nachgedacht, als ich habe also von ihm ein persönliches Exemplar seines Buches bekommen mit einer schönen Widmung drin. Und da habe ich mich gefragt, warum macht er das jetzt? Das ist ein Buch, worin im Grunde genommen seine Designgeschichte bei Apple nochmal bis ins Detail dokumentiert wird. Und für mich stellte sich damit die Frage, warum macht ein Designer das, der ja noch voll in diesem Unternehmen beschäftigt ist? Das macht man eigentlich nur, wenn man sicherstellen will, dass sozusagen das Erbe auch entsprechend gesichert ist im Unternehmen.
Aber warum geht man?
Wenn man vielleicht alles erreicht hat, was man erreichen konnte an dieser Stelle und wenn man sich sozusagen auf neue Aufgaben freut und vorbereitet, denn Jonathan Ive ist ja wirklich ein sensationell guter Designer. Und ich glaube, dass ihm irgendwann einfach diese Last von Apple einfach zu schwer geworden ist und dass er es jetzt einfach genießen möchte, seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Und
geht man vielleicht auch, weil die Messen bei Apple inzwischen gelesen sind, was große Designinnovationen betrifft? Also den Kultcharakter hat das iPhone ja verloren. Warum
Absolut.
Eigentlich?
Absolut. Ich meine, Apple hat natürlich nach dem Tod von Steve Jobs doch sehr an Innovationskraft verloren. Und Designer sind immer abhängig auch von technologischem Fortschritt, Materialienfortschritt und so weiter und so fort und von neuen Ideen, die für Produkte entwickelt werden. Das ist also abhanden gekommen. Und innerhalb Apples konnte man ja schon sehen, dass auch Jonathan Ive immer wieder neue Positionen übernommen hat. Jetzt ist er ja gerade der Gesamtverantwortliche für Design insgesamt, also für die Architektur, für Typografie, für alles, was das Unternehmen gestalterisch macht. Und da hat er jetzt sozusagen so eine Superfunktion übernommen. Aber ich glaube, auch das füllt ihn nicht aus. Und deswegen, denke ich, sucht er jetzt sozusagen den Weg in die Eigenständigkeit und um sich selbst auch nochmal anders verwirklichen zu können.
Peter Seetz, Designberater und Gründer des Red Dot Design Award über den Abgang von Johnny Ive bei Apple. Danke für das Gespräch.
Ja, super. Freut mich.
Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt ist sowas wie der Gipfel des Literaturzirkus im Jahr. Öffentliches Lesen, wohlfeiles Kritisieren, gemeinsam baden gehen. Und einer oder eine zieht am Sonntag dann den großen Preis, ist ab da nicht mehr Nachwuchstalent oder Literaturhoffnung, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit aktiver Teil des Betriebs. Am heutigen zweiten Lesetag haben sich 10 von 14 Kandidaten dem Urteil der Jury aussetzen müssen. Und unter ihnen ist auch ein Name, der eigentlich viel zu bekannt ist für Klagenfurt, Wiebke Poromka, nämlich Tom Kummer. Was macht der denn dort?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich es gelesen habe. Wobei man allerdings ja sagen muss, dass der Name Tom Kummer zwar sehr bekannt ist und Tom Kummer auch eine Medienfigur ist, eine schillernde oder eine tragische, darüber kann man sich streiten. Es erinnern sich ja vielleicht viele daran, dass er gestrauchelt ist als Journalist, weil herauskam, dass er viele seiner Interviews gefälscht und erfunden hatte. Und er ist aber nun wirklich kein etablierter Schriftsteller. Mhm. Vielleicht probiert er das jetzt hier zu werden. Und interessanterweise macht er in seinen Texten, in seinem Roman Tom und Nina, der vor einiger Zeit erschienen ist, aber jetzt auch heute in dem Text, den er gelesen hat, im Grunde genau das Gegenteil dessen, was er in seinen journalistischen Texten gemacht hat. Er durchsetzt nämlich seine literarischen Texte mit Anspielungen aus seinem Leben, aus seiner Biografie. Heute zum Beispiel hat er über einen Mann erzählt, der seine Frau verloren hat, der aus den USA in die Schweiz zurückgekehrt ist, so wie Tom Kummer selbst auch. Das war tatsächlich ein Text, der sich sehr viel um den Autor selbst gedreht hat. Und das Lustige heute daran war, dass es tatsächlich in diesem Jahr in Klagenfurt ein Lesepodest gibt, was drehbar ist. Das hat bis jetzt keiner der Autoren oder Autorinnen, die gelesen haben, gemacht. Und der Erste, der es dann heute hat drehen lassen, das war Tom Kummer. Mhm. Und das sehr Symbolische daran war, dass man wirklich sagen konnte, der Mann ist mal wieder um sich selbst gekreist.
Aha. War das eine prägende Lesung für den heutigen Tag? Was würden Sie sagen?
Na, es war vielleicht eine ganz typische, weil wenn ich eine Beobachtung heute gemacht habe, die man jetzt nicht gleich zum Trend ausrufen muss, aber die vielleicht doch ganz symptomatisch war, dann könnte man sagen, dass die Männer ein bisschen anders schreiben als die Frauen. Jedenfalls die, die heute gelesen haben. Die Männer nämlich tendieren zur Selbstinszenierung. Das kann ich nochmal ein bisschen an einem anderen... Ja, so überraschend ist es nicht, das stimmt. Aber es war heute sehr, sehr auffällig. Es gab nämlich noch einen anderen Autor, Jannikan Biao-Federer. Der hat einen Text über einen jungen Mann geschrieben, der also aus allem herausfällt, was ihm lieb ist. Und in diesem Text taucht dann neben dem Protagonisten noch ein junger Autor auf, der Jannikan Biao-Federer heißt, also genauso wie der Autor, der diesen Text geschrieben hat. Und dieser Autor in dem Text hat dann wiederum auch ein Buch über einen an Liebeskummer leidenden jungen Mann geschrieben. Also so eine Dauerschleife, ein Spiel mit Autofiktion. Das ist tatsächlich gerade ein bisschen in Mode. Und das Lustige ist, dass das dazu führt, dass man beim Lesen dann natürlich immer denkt, ach, ist das jetzt wirklich ein Blick durch das Schlüsselloch, der uns da gewährt wird? Oder ist das vielleicht doch auch nur eine Fiktion, eine Finte? Und um so ein bisschen hier aus dem Klagenfurter Leben zu berichten, es war sehr auffällig oder mir ist aufgefallen, und das ist natürlich eigentlich ganz banal, aber dass dieser Jannikan Biao-Federer eigentlich immer nur Arm in Arm mit einer Frau, vermutlich seiner Freundin, zu sehen war. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob das vielleicht auch so eine kleine Inszenierung war, die so mit dem Text korrespondieren sollte.
Mhm. So, und die Frauen machen das ganz anders, ja?
Genau, die Frauen kreisen gar nicht um sich, sondern die probieren tatsächlich, sich reflektiert mit Themen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen für diese Themen eine Form zu finden, eine angemessene. Und ein sehr gutes und sehr eindrückliches Beispiel dafür ist Ronja Othmann, eine junge Autorin, die ich bisher nur als Lyrikerin gekannt habe. Und die erzählt in ihrem Text über einen Völkermord des IS im Jahr 2014 über die grausamen Massaker an den Jesiden im Nordirak.
Ein paar Tage später sind wir bei dem Scheich unserer Familie zu Besuch. Der Scheich erzählt die Geschichte von einem Jungen, der 7 Jahre alt war, als IS-Kämpfer seinen Vater vor seinen Augen köpften, nachdem dieser sich geweigert hatte, zum Islam überzutreten. Dem 7-jährigen Jungen drücken sie den Kopf seines Vaters in die Hand und sagen: Nun, da du gesehen hast, was wir mit deinem Vater gemacht haben, willst du zum Islam übertreten. Der Scheich macht eine kurze Pause und erzählt dann eine zweite Geschichte. Nach der zweiten Geschichte erzählt er eine dritte. Nach der dritten Geschichte verstummt er und sagt: 24 Stunden können wir hier sitzen und ich könnte euch 24 Stunden solche Geschichten erzählen.
Ja, das, was man da gehört hat, klingt erstmal so nach Reportagestil. Hatte das literarische Qualitäten?
Das hatte unbedingt literarische Qualitäten, und zwar deshalb, weil Ronja Othmann immer wieder die Frage der Darstellbarkeit thematisiert hat, also sich immer wieder gefragt hat, wie kann ich über etwas schreiben, für das es eigentlich keine Sprache gibt, was unmenschlich ist, was undarstellbar, was unfassbar ist. Und das ist ja eben genau das, was in einer Reportage oder in Medienberichten, wo es um die Fakten geht, nicht passiert. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man über ein Thema schreibt, was so schwerwiegend ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig oder man ist zumindest zögerlich, da so gleich mit so einem literaturkritischen Besteck ranzugehen. Weil natürlich das Thema so eine Tragweite hat, dass man es für anmaßend halten könnte, dass nur in seiner Machart zu kritisieren. Das hat man dann auch heute gemerkt in der Jury-Diskussion. Da gab es doch tatsächlich einige Juroren, die ein bisschen zögerlich waren und sich fast gar nicht äußern mochten.
Was ist überhaupt Ihr Eindruck von der Jury dieses Jahr?
Ach, ich würde sagen, sie ist steigerungsfähig. Das sage ich, obwohl ich wirklich sehr großen Respekt vor den Kollegen habe. Das ist ja tatsächlich eine Herausforderung, wenn man einerseits konzentriert und reflektiert über Texte diskutieren muss und zugleich, das darf man ja nicht vergessen, ist der Bachmann-Preis natürlich auch eine Show, eine Performance für das Publikum, also ein theatrales Ereignis. Und das muss die Jury so beides gleichzeitig leisten, also Literatur und literarische Diskussion möglichst an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Und für meinen Geschmack könnte das, was die Debatten angeht, so ein bisschen grundsätzlicher sein. Insa Wilke, eine Jurorin, die probiert das immer wieder, wird da aber von ihren Kollegen immer so ein bisschen ausgebremst. Und auf der anderen Seite könnte es auch ruhig so ein bisschen pointierter, ein bisschen schärfer und auch ein bisschen lustiger zugehen. Das ist alles einigermaßen verhalten in diesem Jahr. Womöglich liegt es tatsächlich auch ein wenig an der Hitze, die hier herrscht. Das ist wirklich eine Herausforderung. Eine der Jurorinnen musste sich heute tatsächlich auch im Laufe des Wettbewerbs verabschieden, Nora Gomringer. Sie scheint jetzt wieder gesund zu sein, aber sie hat einfach geschwächelt und konnte nicht mehr und hat gesagt, diskutiert doch bitte einfach ohne mich weiter.
Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion über den zweiten Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Im Kunstpalast Düsseldorf findet jetzt wieder die große Kunstausstellung statt, kurz die große, weil es eben die größte von Künstlern für Künstler organisierte Ausstellung in Deutschland ist. Besucher können dort direkt und ohne Galerievermittlung aktuelle Kunst kaufen. Rudolf Schmitz hat sich vor der Eröffnung am morgigen Samstag schon mal umgesehen und mit dem Ausstellungsleiter Michael Kortländer einen Probedurchlauf gemacht.
Das Hängeteam ist noch bei der Arbeit. Kein Wunder, denn in der Abteilung das kleine Format werden nicht weniger als 260 Fotografien, Drucke, Zeichnungen, Objekte präsentiert. In Petersburger Hängung, dicht an dicht.
Herr Kortländer, wenn ich hier mit einem Etat von 500 Euro reinkomme, kriege ich da überhaupt irgendwas?
Also für 500 Euro können Sie hier quasi jedes einzelne Werk erwerben, denn keines dieser Werke, die Sie hier sehen oder auch genießen können, ist teurer als 400 Euro. Unter Umständen gibt es auch Arbeiten, die sogar unter den 400 Euro liegen.
Diese Wand macht Spaß, da gibt es keine qualitativen Ausrutscher. Vor allem die Fotografie ist gut, zum Beispiel Stefanie Pürschler, Meisterschülerin von Professor Thomas Ruff. Sie zeigt Interieurs, die sie in aufgebrochene Produktverpackungen eingeklebt hat.
Und das Besondere ist eben, deswegen lieben, glaube ich, die Besucher unsere Ausstellung, und besonders diese Wand, dass man dann eben einfach das Werk mitnehmen kann nach Hause. Das ist ja ganz, was wirklich ganz Besonderes, erstmal im Museum käuflich etwas zu erwerben und dann sozusagen direkt von der Wand zu holen.
Also im besten Falle wird die Ausstellung dann plötzlich leere Wände zeigen?
Im besten Falle, ja. Wir haben allerdings auch, wie Sie sehen, vorne in der Ecke Reserven.
Die Ausstellung Die Große verdient ihren Namen zurecht. Drei Ausstellungsteile im Kunstpalast. Malerei, Objekte, Installationen, Videos, sorgfältig und ansprechend präsentiert. Die Jury besteht aus zwei Kunstwissenschaftlern und fünf von den Teilnehmern der letzten Schau gewählten Künstlern. Sie hat unter 800 Bewerbungen 121 Künstler und Künstlerinnen ausgesucht, die einen Bezug zu Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen haben. Der veranstaltende Verein bekommt 35% von den Verkäufen und finanziert damit die nächste Ausstellung.
Schildern Sie mir, wie das normalerweise abgeht bei der Eröffnung. Also da wird schon gleich am Abend, am Samstagabend gekauft?
Ja. Es geht also relativ schnell los. Wir hatten im letzten Jahr wirklich einen großen und größten Erfolg, was die Verkäufe betrifft. Ich will jetzt keine großen Zahlen nennen, dann kriegen bestimmte Leute nur große Ohren. Aber für die Künstler war das eine sehr erfolgreiche Ausstellung und für uns auch. Wir hatten allein in den 3 Wochen 14.000 Besucher.
Die Große vergibt einen Kunstpreis. Er geht diesmal an einen Vertreter der Düsseldorfer Fotoschule, Boris Becker. Er zeigt mehrere seiner Großformate, darunter auch die Serie Fakes.
Wir stehen jetzt hier vor einem großen Bild. Es zeigt eine relativ kitschig gemalte Insel mit zwei Palmen drauf vor so einem blutroten Sonnenuntergang. Und es sieht eigentlich nur kitschig aus. Aber der Hintergrund ist, dass es in Wirklichkeit ein kleines Ölbild ist, was mit Kokainfarbe gemalt worden ist. Und der Grund ist einfach, dass dieses Ölbild als Schmuggelobjekt gedient hat. Natürlich nicht einzeln, sondern in großen Stückzahlen wird das hergestellt. Das beinhaltet so ein bisschen so den ganzen Sinn dieser Serie Fakes, die sich mit dieser Problematik der Drogenschmugglerei und der Produktpiraterie auseinandersetzt. Die Fotografie ist nicht in der Lage, irgendwas Verbindliches über das Abgebildete auszusagen.
In einer Sonderedition sind übrigens 4 verschiedene Motive von Boris Becker im Format 40x50 cm für jeweils 150 € zu haben. Der Förderpreis geht an den jungen Bildhauer Philipp Röcker, der an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf studiert hat und sich auf paradoxe, nämlich materialreiche Art mit der Abwesenheit des Kunstwerks beschäftigt.
Das ist übrigens Benjamin Katz, ein toller Fotograf, der auch mal unseren Preis bekommen hat. Also Sie sehen, wir haben große Prominenz auch in unserer Ausstellung.
Mir hat der Gang über die Große Spaß gemacht. Man kann Düsseldorf für dieses Demokratiemodell einer künstlerkuratierten Verkaufsausstellung nur beneiden.
Soweit Rudolf Schmitz über die Große 2019 im Museum Kunstpalast Düsseldorf zu sehen. Dort bis zum 4. August.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die sind heute von Nora Hofbauer.
Rolf Petersen wird seine Stelle als Schauspieldirektor am Schleswig-Holsteinischen Landestheater nicht antreten. Grund dafür ist ein offener Brief des Ensembles, in dem die Schauspieler an den Fähigkeiten und der Kompetenz von Petersen zweifeln. Dieser leitet derzeit die niederdeutschen Bühnen in Flensburg und Schwerin. Der derzeitige Schauspieldirektor Wolfram Abrich soll noch eine Spielzeit im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Das Schleswig-Holsteinische Landestheater ist die größte Landesbühne in Deutschland und hat Theater in mehreren Städten. Kuba hat beschlossen, die private Filmindustrie zu legalisieren. Die Regierung des sozialistischen Inselstaates gab ein Dekret bekannt, wonach unter anderem Filmschaffende als unabhängige Künstler anerkannt und ein Filmförderfonds geschaffen werden sollen. Demnach können audiovisuelle Künstler künftig etwa Produktionsfirmen gründen und damit auch Geld aus dem Ausland empfangen. Bislang bewegen sich unabhängige Filmemacher auf der Karibikinsel in einer rechtlichen Grauzone, wodurch sie unter anderem Schwierigkeiten haben, Drehgenehmigungen zu bekommen. Das neue Gesetz soll im August in Kraft treten. Helmut Seemann ist als Präsident der Klassikstiftung Weimar nach 18 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Er hoffe, dass Projekte, die er noch mit initiiert hat, weitergeführt werden.
Natürlich wünsche ich mir, dass vieles von dem, was wir entwickelt haben, dazu zählt auch das Bauhausmuseum, auch wenn das jetzt eröffnet ist. Das ist ja wirklich noch ein Wiegenkind. Das muss erst noch auf die Beine kommen, auch wenn wir jetzt viele Besucher haben. Aber das ist noch kein dauerhaft abgesichertes Projekt, dass da die Dinge weitergehen. Aber ich bin raus und finde das richtig, denn so hart es für den Einzelnen ist, so richtig ist es für die Institution.
Ab August wird Ulrike Lorenz den Posten an der Stiftungsspitze übernehmen. Die Schriftstellerin Nina Bussmann erhält den mit 12.000 € dotierten Robert-Gernhardt-Preis. Die 1980 in Frankfurt am Main geborene Autorin werde für ihr Romanprojekt Dickicht ausgezeichnet, teilte die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn in Wiesbaden mit. Die Auszeichnung soll Autorinnen und Autoren die Realisierung eines größeren literarischen Vorhabens ermöglichen.
Sommerzeit ist für die LGBT-Community weltweit auch immer die Zeit der Christopher Street Days oder Gay Prides. Der Ursprung der Partydemonstration, der jährt sich heute zum 50. Mal in New York in der Christopher Street in Greenwich Village, entfachte sich nämlich am 28. Juni 1969 eine Straßenschlacht rund um eine Schwulenbar, die als Stonewall Riots in die Geschichte einging. Als die Polizei an diesem Abend anrückte, um Gäste des Stonewall Inn festzunehmen, schlugen diese zurück. In Manhattan wird dieses Jubiläum heute mit einer großen politischen Demonstration begangen, die um 18 Uhr Ortszeit beginnt, also in Kürze. Und kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Nikolaus Bernau am Telefon gesprochen. Das wird Nikolaus Bernau heute ja sicher nicht nur eine politische Demonstration, sondern wahrscheinlich eher ein rauschendes Fest, oder?
Nee, das heute, das wird tatsächlich die politische Demonstration. Man trifft sich nämlich vor dem Stonewall Inn, also vor dieser Bar, von der damals die sogenannten Stonewall Riots oder der Aufstand oder die Unruhen, das kommt ganz auf die politische Situation an, in der man sich selber befindet, wie man das bezeichnet. Also vor diesem Stonewall Inn trifft man sich und dort wird das neue Nationaldenkmal enthüllt oder besser gesagt richtig eingeweiht mit großem Tamtam und Reden und alles Mögliche. Und da werden etliche Tausend, möglicherweise sogar 10.000 Leute erwartet, was in Greenwich Village, das ein ganz, ganz kleinteiliges Quartier von New York ist, wirklich ein auch ein strategisches Problem ist, wenn man so will. Das wird sich da zusammenballen. Die großen Demonstrationen, die sind dann am Sonntag. Dort gibt es eben den Gay Pride oder Pride Marsch, der einmal quer durch ganz Manhattan führt. Und dann gibt es am Vormittag noch einmal eine andere Demonstration, nämlich den Queer Liberation March. Das sind sozusagen die linken Ableger der ganzen Schwulen, Lesben, Transgender etc. Bewegung, die dafür eintreten, das Ganze doch wieder mal politischer zu betrachten, gerade in Zeiten von Trump und Bolsonaro etc.
Lange Zeit sprach man im Zusammenhang mit diesem Datum, 28. Juni, von der Emanzipation der schwulen Szene. Heute sagt man dann eher Gay oder LGBTIQ, um alle mit einzubeziehen. Aber es waren ja damals auch nicht nur Schwule, die den Aufstand probten, oder?
Nein, das ist gerade das Besondere bei diesem ganzen Aufstand im Stonewall Inn. Das waren ja etliche Tage richtige Straßenschlachten. Das stand natürlich einerseits im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen und der Frauen und der Latinos, die sich in den 60er Jahren entwickelt hat. Außerdem im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg, das spielte eine ganz große Rolle. Und vor allem ganz zentral war, dass dort eben in dieser Bar Stonewall Inn, das war eine der ganz wenigen halbwegs akzeptierten schwulen Bars, die es damals in New York gab, dass sich dort alle möglichen Leute getroffen haben. Also weiße homosexuelle Männer, Latinos, Stricher, Transvestiten, Transsexuelle, auch Lesben. Das heißt, dort war im Grunde genommen diese Regenbogenkoalition schon mal ein bisschen vorgeformt, die heute so berühmt ist, vor allen Dingen seitdem Nelson Mandela sie dann zum Staatszeichen von Südafrika gemacht hat. Aber dieses Gruppenübergreifende, das war im Stonewall selber schon drin, und zwar ja in einer ganz, ganz kleinen, ganz kondensierten Form, und die standen unter einem wahnsinnigen Druck, weil es damals eine militant anti-schwule Politik in den USA gab. Und diese antischwule Politik, die hatte eben dazu geführt, dass es praktisch keinerlei Gelegenheit mehr gab, sich irgendwo auch nur halbwegs legal zu treffen und in irgendeiner Form zu kommunizieren. Auch diese Razzia im Stonewall, die wurde formal damit begründet, dass dort Alkohol ausgeschenkt wurde und Alkohollizenzen wurden einfach an schwule Bars nicht mehr ausgegeben. Tatsächlich war das auch eine Bar, die deswegen berühmt wurde, weil sie besonders schmuddelig war und weil sie von der Mafia geschützt wurde und weil sie besonders stark betrogen hat, weil sie sich alles leisten konnten. Es war eine der wenigen Orte, wo man sich überhaupt noch treffen konnte.
Und das eben in einem Stadtteil von Manhattan, Greenwich Village, der heute durchgentrifiziert ist, wie alle Stadtteile eigentlich, und damals 1969 eher den Underdogs vorbehalten war. Was würden Sie sagen, welchen Anteil hat denn dieser Aufstand an der viel späteren Veränderung von Greenwich Village? Da liegen ja geschätzt 2 Jahrzehnte dazwischen.
Naja, doch einen erheblichen. Insofern, weil erstens Greenwich Village hat eine ganz lange Tradition als, wenn man so will, der liberale Vorort von Manhattan, oder es liegt ja dann in Manhattan selbst, aber der alten Stadt New York. Das war so der Ort, wo die Leute schon immer ein bisschen widerständiger waren. Das geht so weit, dass die zum Beispiel ihren eigenen Stadtplan durchgesetzt haben, als dieser berühmte Grid-Stadtplan, also dieser Rasterstadtplan von Manhattan 1811 eingeführt wurde, haben die Bewohner von Greenwich Village gesagt, nein, wir behalten unseren alten Stadtplan. Also dieses Quartier hat eine alte Tradition, sehr selbstständig zu denken. Das ist auch bis heute so. Das Zweite, was ganz wichtig war, das war eben auch das Quartier, wo sehr viele Arme waren. Das war das Quartier, wo sehr viele kleine, verrottete Häuser waren. Es ist ganz berühmt, dass das Frauengefängnis an der Christopher Street damals vor allem für Latinos und für Schwarze reserviert war. Und dass diese Frauen eben am 28. und am 29. Juni 1969 an den Fenstern, an den Gitterfenstern gestanden haben und unten die Transvestiten und die Transsexuellen und die Schwulen, die ganz oft ganz junge Leute waren, angefeuert haben, lasst es euch nicht mehr gefallen, das ist auch unser Kampf, den ihr da unten kämpft, und haben die wirklich von oben ja angefeuert, jetzt doch mit der Polizei richtig in den Kampf zu gehen. Das heißt, das ist auch ein Quartier, wo ganz früh schon so geübt wurde, wie kann man über die Rassengrenzen hinweg, über die sozialen Grenzen hinweg, über die ökonomischen Grenzen, die in New York immer eine ganz große Rolle gespielt haben, hinweg Koalitionen aufbauen. Das wirkt bis heute durchaus insofern, als zum Beispiel selbst ganz orthodoxe Friseure einmal voll in Regenbogenfahnen dekoriert sind. Das ist die eine Angelegenheit. Das andere ist die, dass es dort sozialen Wohnungsbau immer noch gibt. Aber es führte eben auch dazu, dass diese ganzen billigen Häuser aufgekauft wurden, dann spätestens in den 80er Jahren und jetzt zu einem irrwitzigen Gentrifizierungsprozess geführt haben. Also mir hatte ein Herr in einem Laden erzählt, ja, das wäre eben vor 10, 12 Jahren völlig anders gewesen. Da wären hier im Wesentlichen Schwule und Lesben und Transgender und das war eine ganz gemischte Gesellschaft gewesen und jetzt laufen da unglaublich viele weiße, bürgerliche, mittelständische Familien rum mit kleinen Kindern und gucken ein bisschen erstaunt, was eigentlich diese ganzen Exoten da treiben.
Eindrücke von Nikolaus Bernau, der unterwegs ist in Greenwich Village in der Christopher Street in New York an diesem ganz besonderen Datum heute, 50 Jahre nach den Stonewall Riots. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Ein Jahr an der Villa Massimo in Rom ist so etwas wie der Ritterschlag für Stipendiaten, wenn sie das überhaupt noch nötig haben. Man hat schon einiges erreicht in der Karriere und weilt nun unter seinesgleichen oder noch etablierteren. Julian Rosefeld ist aktuell Stipendiat. Esther Kinski erntete nach ihrem Aufenthalt Buchpreise. Zu Martin Mosebach muss man ebenso wenig sagen wie zum Fotografen Hans-Christian Schink. Der Mann, der seit 17 Jahren die Accademia Tedesca, wie die Villa Massimo offiziell heißt, leitet, der gibt nun den Staffelstab ab an seine Nachfolgerin Julia Draganovic. Joachim Blüher, guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie sowas wie Abschiedsschmerz?
Oh, furchtbar. Das heißt, ich hatte ihn den ganzen Winter über und zum Glück ist er vorbei. Und ich bin jetzt viermal verabschiedet worden und so herzlich, dass ich mich ehrlich gesagt auf Deutschland freue.
Was würden Sie denn sagen, haben Sie erreicht in den 17 Jahren Ihrer Amtszeit in Rom?
Ich habe gar nichts erreicht, weil ich kein Ziel hatte. Ich denke, das Wichtige ist gewesen, dass sich die Künstler bei uns erstens wohlgefühlt haben, zum Zweiten, dass sie das machen konnten, was so langsam in ihnen gewachsen ist. Es gibt viele, die behaupten, sie wüssten schon, was sie in Rom machen. Und das sind Pläne, die sehr schnell wieder umgestoßen werden und zum Glück umgestoßen werden. Dass man das eben hilft zu ermöglichen, das ist sicherlich wichtig. Und ganz wichtig war es mir immer, ich war dafür da, dass es den Künstlern gut ging.
Das heißt, so ein Stipendiatenort ist erstmal ein Ort, an dem man gar nicht unbedingt ein Angebot macht, außer dem großen Angebot, dass man sich als Künstler entfalten kann.
Naja, also natürlich haben wir ein Riesenangebot gemacht. Von Exkursionen, von Verbindung zu Galeristen, zu Kuratoren, zu Impresarios, zu Akademien und so weiter. Und dann kommen einerseits die großen Veranstaltungen der Villa Massimo. Die sind fix und dann kommt das, was die Künstler selber sich denken, was sie tun wollen. Und daraus entstehen auch wieder eigene Veranstaltungen, aber die kann keiner absehen, wenn das Stipendiatenjahr beginnt. Und ich glaube, was wir uns zugute halten können, ist, dass wir Standpede etwas zustande bringen. Also Vorlaufzeiten von 6 Wochen sind bei uns schon extrem lang.
Und welche Künstler werden denn jetzt eigentlich gefördert? Die, die vielversprechende Talente sind oder die, mit denen sich die Institution dann auch schmücken kann? Das ist bestimmt auch nicht unwichtig.
Also die Institution schmückt sich mit niemandem. Talente ist auch nicht das, was wir wollen, sondern was ich im Laufe der Jahre betrieben habe, war im Grunde genommen eine Repräsentanz deutscher Kultur und deutscher Kunst. Das heißt, die Leute, die zu uns kamen, die mussten die Opern geschrieben haben, die mussten aufgeführt werden, die Häuser mussten gebaut sein, die Gedichtbände publiziert und so weiter. Man muss schon etwas vorweisen, wenn man zu uns kommt. Und das Alter von 40 Jahren, was immer so ein grob herumvagierte, das hat sich ein bisschen nach hinten verschoben zu Älteren. Was ich immer wollte, ist, dass an der Villa Massimo reife Künstler kommen, die klare Positionen haben und die auf diese Art und Weise zeigen, was das Gesicht unseres Landes ist. Denn das Gesicht unseres Landes ist das, was die Menschen machen, wenn sie eine reife Arbeit abliefern. Und wenn man das nebeneinander sieht, man kann da keine Summe ziehen, aber wenn man es nebeneinander sieht, dann weiß man schon, so ist Deutschland.
Und was unterscheidet jetzt diese Atmosphäre der Villa Massimo von anderen Stipendien, außer dass man im Land, wo die Zitronen blühen, weilt?
Viele reden vom Geist der Villa Massimo, den ich natürlich als Direktor nicht kenne, weil wenn man drin ist, sieht man nichts. Aber es muss wohl etwas Besonderes an Atmosphäre in der Villa Massimo sein, denn ich habe es zu oft gehört, als dass ich es nicht glauben wollte.
Aber konkreter wurde das nicht. Also ich frage eben auch so ein bisschen nach dieser Italien-Romantik, die bestimmt auch einen Anteil an so einem Rom-Aufenthalt hat.
Nein, interessanter ist es, und genau das ist zum Beispiel in diesem letzten Jahr passiert, wenn unsere Stipendiaten in die Peripherie gehen, da wo es wirklich zur Sache geht, und zwar in jeder Beziehung, und dort Arbeiten machen. Das ist wirklich interessant, da gibt es einen Austausch und das ist etwas sehr Persönliches und das ist etwas, was bestehen wird.
Und wenn Sie sagen, an die Peripherie gehen, dort, wo es richtig zur Sache geht, dann interpretiere ich das so, da, wo es auch ein bisschen wehtut wahrscheinlich, wobei es in Italien seit vielen Jahren ja eigentlich überall wehtut. Oder wie haben Sie sozusagen dieses politische Umfeld in Ihren 17 Jahren, diese Veränderung aufgenommen?
Also ich habe mich von der Politik immer ferngehalten, so wie das alle Italiener auch tun, weil es zu nichts führt. Es ist ein Land, in dem die persönlichen Interessen über allem stehen. Was in den letzten Jahren passiert ist, jetzt unter Salvini auf der einen Seite, aber auch dieser Wahnsinnsbürgermeisterin Raggi in Rom, ist nicht mehr zu unterbieten. Ich bin vorhin mit meiner Honda wieder Richtung Akademie gefahren und da ist ein Müllwagen, der zieht die Müllcontainer irgendwie hoch und lässt sie wieder runter und die Straße sieht aus, als ob jemand alle Müllsäcke aufgerissen hätte. Sie können sich die Vergommenheit dieser Stadt im Moment nicht mehr vorstellen. Jetzt ist sie wirklich unangenehm geworden.
Herr Blüher, das ist aber jetzt kein gutes Schlusswort für unser Gespräch.
Also das Leben auf der Straße, eben fernab dieser Fragen, ist immer noch ein besonderes. Und die Freundlichkeit der Italiener, ihre Großzügigkeit, ihre offenen Arme, die werden mir fehlen.
Sagt Joachim Blüher, scheidender Direktor der Villa Massimo in Rom. Und am Ende dieser Fazitausgabe, wie immer, der Blick in die Feuilletons von morgen, Samstag, den 29. Juni, von Adelheid Wedel.
Bloß keine Lebenshilfe, scheint Karl-Heinz Bohrer in der Tageszeitung Die Welt auszurufen als Forderung an Literatur heute. Nach seinem Urteil ist die Gegenwartsliteratur größtenteils grauenhaft. Denn, so Bohrer, ein Autor sollte nie ein Gefühlsadvokat sein. Besorgt fragt er, was ist mit der Literatur los? Bei Neuerscheinungen, beim Durchblättern von Verlagskatalogen und Rezensionen falle ihm auf, wie das Lebenskundliche, das emotionell Bewegende eines uns schon bekannten Stoffes in den Charakteristiken betont wird. Dabei habe man nicht unbedingt den Eindruck von etwas geistig Inspirierendem. Beim literarischen Schreiben aber bedürfe es der intellektuellen Fantasie, der kognitiven Kraft, meint der 1932 geborene Professor Emeritus der Literaturwissenschaft und früherer Herausgeber der Zeitschrift Merkur. Seiner Meinung nach vermeiden es bedeutende Romane, das Leben, wie prall auch immer, einfach zu wiederholen. Vor allem bieten sie keine Lebenshilfe an, die inzwischen in den sogenannten Sachbüchern überwiegt, aber auch in der Belletristik aufzutauchen beginnt. Eine andere Maxime von Bohrer: Es geht darum, nicht gesellschaftsanalytisch Bekanntes zu identifizieren, sondern imaginäre Phantasmen zu entwerfen. Weder die objektive Darstellung der Gesellschaft noch die subjektiv-autobiografische führen zu etwas literarisch Interessantem. Hilft Anerkennung im Literaturbetrieb, fragt Anke Stelling in der Tageszeitung Die Taz und setzt damit quasi das Literaturgespräch fort. Im Juni wurde die 1971 geborene Schriftstellerin mit dem Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet. Die Taz druckt, leicht gekürzt, ihre Dankesrede, die sie als eine Mischung aus Schulaufsatz, Bekenntnis und Predigt sieht, gerahmt von einem Anlass und doch zugleich offen nach allen Seiten. Auch spricht sie über ihren Beruf. Schriftstellerinnen müssen das Nichtverstandenwerden in Kauf nehmen. Sie müssen dranbleiben, Leute zu quälen, mit Ich-Bezogenheit, der eigenen Befindlichkeit, der Unsicherheit und der Nacktheit, die mit dem Stimmeerheben einhergehen. Zum Wesen der Kunst, sagt sie, die Kunst brauche ich, um das Dasein zu ertragen. Künstler und Künstlerinnen, die die Welt durch sich hindurchgehen lassen und greifbar machen in ihrer Darstellung. Ohne halte ich die Welt nicht aus. Weder das Schöne, die Preise und die Liebe, noch das Schreckliche, das Nicht-Wahrgenommen-Werden und den Tod. In der Tageszeitung Die Welt kommentiert Safer Şenocak die Niederlage Erdogans bei der Bürgermeisterwahl am Bosporus. Er schreibt, sie zeigt, dass eine Mehrheit der Bürger keinen Kulturkrieg, keine Schlacht um Identität will. Sie möchte das Nebeneinander verschiedener Lebensentwürfe. Şenocak denkt darüber nach, dass, wie er sagt, wir uns immer wieder von einem Politikertypus einfangen lassen, dessen Lebensinhalt ausschließlich aus Macht, Machterhalt und Machtverteidigung besteht. Einer von ihnen regiert die Türkei mit eiserner Faust und inzwischen immer raueren Methoden. Wenn die Machtbasis eines solchen Potentaten Risse bekommt, sei das ein seltenes Schauspiel. Und darüber schreibt Cenk Uçak in der Welt. Vor 10 Jahren starb Pina Bausch. Lutz Förster gehörte lange zu ihrem Ensemble. Im Tagesspiegel erinnert sich der Startänzer im Gespräch mit Sandra Lucina an, wie er es nennt, die Zeit mit einer Besessenen. Denn Pina arbeitete 24 Stunden. Sie schuf ein radikal modernes Verständnis von Tanz. Ihr 1973 gegründetes Wuppertaler Tanztheater schockierte und begeisterte die Zuschauer. Lutz Försters Resümee nach 34 Jahren enger Zusammenarbeit: Mit ihr verbinde ich Ehrlichkeit, ein großes Vertrauen und etwas, was man vielleicht als Liebe bezeichnen könnte.
Die Kulturpresseschau war das von Adelheid Wedel. Und das war Fazit in dieser Freitagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie es gut.